Shalom, Merhaba und Mahlzeit. Schei und Rauchhörer kriegen, was Schei und Rauchhörer verdienen. Eine neue Folge Schei und Rauch. Mit Raf Alhamdan.
Und Sascha Fassbender.
Moin!
Moin, schön, dass du da bist,
ja,
Sascha.
Ja, es riecht richtig toll. Es riecht nach Sommerregen. Ich liebe Sommerregen.
Ich liebe nassen Asphalt.
Ja. Ich wollte so einsteigen, weil hier mit Schei und Rauch, also hier das, was die FDP da auf ihren Plakaten in Düsseldorf geschrieben hat. Ich habe ja letzte Woche Marie-Agnes Strack-Zimmermann-Stracke genannt.
Ja.
Aus dem Grund, weil wenn du immer Marie-Agnes Strack-Zimmermann sagst, wenn du über Marie-Agnes Strack-Zimmermann sprechen möchtest, ist irgendwann die Podcast-Folge zu Ende. Deswegen habe ich Stracke gesagt. Und es gibt wohl Hörer, die dachten, dass ich ihren Namen nicht kennen würde. Ich wollte das nur ganz kurz richtig stellen hier, ganz am Anfang. Das war mir wichtig an dieser Stelle.
Ja. Aus diesem Grund sagen Leute auch nicht Rahaf Alhamdan, sondern einfach
Ruru.
Richtig.
Boah, wir können jetzt aufklären, warum die letzte Folge hieß, wie sie hieß. Dein Vater hat doch noch angerufen.
Richtig. Ich habe mit meinem Vater telefoniert. Wir haben ja einen arabischen Spitznamen für Sascha gefunden, beziehungsweise gesucht. Und ja, ich habe dann einfach meinen Vater gefragt und er sagte, ach, Abu Sass.
Abu Sass. An alle Shisha-Bars und alle syrischen und arabischen Restaurants und Cafés da draußen. Ich will jetzt immer so genannt werden.
Abu Sass. Wobei, Abu Sass. Ich bin ja mittlerweile davon überzeugt, wir sollten dich eigentlich Abu Fattoush nennen.
Fattoush. Das ist mein arabisches Lieblingswort. Was ist das? Ein Salat, ne?
Das ist ein syrischer Salat, ja. Mit, im Prinzip ganz simpel, halt mit Croutons, die aber einfach keine klassischen Croutons sind, sondern frittiertes Fladenbrot, was dann so zerbröselt wird. Super geil, Leute.
Da möchte ich jetzt einen kleinen Kulturausflug machen. Was habt ihr mit dem Brot? Im Positiven. Mhm. Brot ist ja nicht für euch Brot. Brot ist ja Messer, Gabel, Löffel, alles. Mhm. Tell me more.
Das ist jetzt ehrlich gesagt meine persönliche Mutmaßung auch so ein bisschen. Ja. Fladenbrot lässt sich recht simpel machen. Mhm. Das kannst du recht schnell backen. Und ich kann mir auch gut vorstellen, dass man einfach auch Brot immer zum Essen dazu isst, weil es einfach sättigt.
Ja.
Das ist immer so meine Vermutung gewesen. Praktischerweise wird Fladenbrot benutzt als Löffel und Gabel und alles Mögliche. Man schifft immer das ganze Essen da drauf und es sättigt und es schmeckt und ich weiß nicht, ich habe nicht das Gefühl, dass ich richtig arabisch gegessen habe, wenn kein Fladenbrot dabei war.
Ja. Ich liebe es auch. Wir waren jetzt schon zweimal beim Syrer-Essen.
Nein, wir waren jetzt schon dreimal beim Syrer-Essen.
Oh, wir haben einmal was geholt, stimmt. Ja. Aber wir haben zweimal, ja, wir haben insgesamt dreimal von da gegessen. Wow, das war. Mhm.
Und wir haben immer Leute mitgenommen.
Ja. Und du Raf hat einfach vor der Haustür Fremde angesprochen. Die sahen irgendwie so ein bisschen aus, als wären sie sich nicht ganz sicher, ob sie reingehen sollen.
Nein,
du hast sie einfach angesprochen.
Nicht. Nein, das waren Deutsche. So. Deshalb habe ich sie angesprochen. Ich habe mich gefreut, dass Deutsche, ohne dass ein Migrant dabei war, vor diesem Laden standen und sich diese Speisekarte anguckt haben und meinten so, oh, lecker, lecker, bla bla bla. Und dann
hier eine Currywurst.
Currywurst. Und dann bin ich halt zu denen und habe gesagt, Entschuldigung, darf ich euch stören? Also ich komme aus Syrien und ich freue mich voll, dass ihr den Laden gefunden habt. Ich empfehle euch jetzt mal was total übergriffig.
Fattoush.
Aber die waren super sweet, super nice und auch so, ja, tatsächlich ein bisschen dankbar, glaube ich, auch für den Tipp. Und dann später im Restaurant saßen sie auf der anderen Seite und ich habe sie beobachtet und dann habe ich das Essen gesehen, das wir bekommen haben. Und ich war so stolz, weil sie wirklich auch das bestellt haben, was ich denen empfohlen habe.
Genau, es war kein Currywurst-Pommes.
Nein.
Ja, zum Glück. Ja, geil. Ja, so sah es nämlich aus.
Ja,
gestern.
Ansonsten hatten wir eine sehr schöne Woche, weil wir zwei haben diese Woche zusammengearbeitet.
Frühschicht, ja. Das war...
Ja. Eklig?
Nee, ich mag Frühschicht.
Ich hasse Frühschicht.
Ja, ich finde es schwierig, wenn du in der Woche davor Spätschicht hast und in der Woche danach Spätschicht hast. Das ist irgendwie so... Das ist komisch für den Körper, aber ansonsten fand ich es eigentlich cool. Und du hast mir eine Doku empfohlen, die ich mir auch angeguckt habe. Es ging um QAnon oder QAnon oder weiß ich nicht.
Es war eine Matz, also es war ein Film von Spiegel TV.
Viertelstündige Doku, würde ich sagen. Ja. So, genau, da ging es um Verschwörungstheoretiker, die gerade jetzt zu Corona-Zeiten viel draußen unterwegs sind. Es sind erschreckend viele. Und ich finde, darüber sollten wir insofern reden, als dass ich war schon viel in solchen Bereichen unterwegs, online, habe mich viel mit Verschwörungstheorien früher auseinandergesetzt, mit welchen die sich tatsächlich in Anführungszeichen auch mal bewahrheitet haben. Also ich habe schon bevor es, oder andersrum, ich war mal bei einer Freundin zu Gast und habe denen erzählt, das war vor verhältnismäßig vielen Jahren und habe ihr gesagt, ey, die USA hören deutsche Politiker und deutsche Unternehmen ab. Und die haben mich ausgelacht. Mhm. Ja, die Verschwörungstheoretiker und so. Und wenige Monate später hat sich das bewahrheitet. Also es gibt schon hier und da...
Mit dem NSA-Skandal.
Ja, genau. Es gibt schon Verschwörungstheorien, wo hier und da etwas Wahres dran sein kann, beziehungsweise wo echte Wissenschaftler sich Gedanken machen. Aber diese Doku hat mir einfach Angst gemacht. Sie hat mir einfach brutale Angst gemacht, weil das ist sowas von in den Haaren herbeigezogen. Ja. Da sind so viele Menschen, die an diesen ganzen Bums glauben.
Also ich habe diese Doku geguckt, abends im Bett oder diesen Film, 16 Minuten auch, ja komm, guck ich mal an, was die Kollegen von Spiegel TV gemacht haben. Ja. Und war auch schon recht müde und ich habe den diese Mats gesehen. Und war danach hellwach. Ich war wirklich, das klingt jetzt übertrieben, aber ich war echt verängstigt. Ja. Eine dicke, dicke Empfehlung an alle, die uns gerade hören. Guckt euch diese 16 Minuten bitte an. Es ist, also ich muss tatsächlich sagen, ich bin jetzt an dem Punkt angekommen, an dem ich sagen muss, diese Form von Verschwörungstheorien, vor allem aber auch diese QAnon-Bewegung macht mir Angst auf eine Art und Weise, die ich vorher noch nicht so empfunden habe. Ja. Tatsächlich weder bei Nazis noch bei der AfD, Reichsbürgern, wie oder wer auch immer.
Die Übergänge sind aber fließend.
Das stimmt. Man muss aber dazu sagen, bei diesen Verschwörungstheorien sind auch, auch sehr viele Migranten dabei.
Ja.
Ich weiß nicht genau, woran das liegt, dass sich da alles sammelt, was eigentlich nicht zusammenpasst. Ja, und es wäre echt ironisch, wenn ausgerechnet die Szene der Verschwörungstheoretiker dafür sorgen würde, dass deutsche Nazis mit Migranten zusammenkommen. Ja.
Komisch.
Das wäre ziemlich strange, aber bitte guckt euch diesen Film an. Absolut lohnenswert, wichtig darüber Bescheid zu wissen. Ich habe das Gefühl, da passiert gerade vor allem auch in unserem Land etwas, von dem wir gar nicht so richtig wissen, was es ist. Es ist, als ob das so nebenher läuft, also nebenbei läuft und wir haben den Fokus noch nicht darauf gelegt und es ist dringend und wichtig, dass wir uns das angucken.
Ja.
Es fällt mir ganz schwer, das zu erklären. Man muss sich das einfach mal angucken.
Ja, ich würde auch ungerne krass ausführen, woran genau die glauben, weil ich finde, wir sollten ihnen keine Plattform bieten.
Ja.
Nur so zwei Eckpunkte, um mal ungefähr so ein bisschen zu zeigen, wie abstrus das ist, der ihr Hauptheld, so, der ihr, woran sie glauben und was sie geil finden, ist halt Donald Trump.
Mhm.
Das ist der Heilsbringer für die. Und sie glauben, wie viele Verschwörungstheoretiker auch und auch oft Rechtsextreme, Medien verarschen alles und jeden und verdecken etwas. Und das war ein Punkt, wo ich einfach mal gerne, wir haben es schon mal so ein bisschen ein paar Mal angerissen, wo ich einmal von uns beiden als Menschen aus den Medien gerne sprechen würde, dass das gar nicht sein kann. Also ich meine, wir können zu jeder Zeit unseren Job wechseln.
Mhm.
Wenn wir etwas verdecken wollen würden, würde ich doch zumindest meinem besten Freund oder meiner Familie davon erzählen. Oder man müsste mir Geld bieten. Ich fahre kein teures Auto, ich wohne nicht in einer teuren Wohnung. So. Also ich verstehe nicht, wo die diese Behauptungen herholen.
Ich glaube, es ist wichtig zu erwähnen, Kritik an der Presse, und zwar auch sehr harsche Kritik, ist meiner Meinung nach absolut in Ordnung.
Ja.
Und man muss kritisch sein, vielleicht sogar mehr als nur kritisch. Ich glaube, der Presse wurde in den letzten Jahren auch oft der Spiegel vorgehalten. Damit müssen wir uns einfach auch auseinandersetzen. Nur das Problem ist, und das ist der Grund, warum du Presse nicht verallgemeinern kannst, wir sind alle so unfassbar unterschiedlich. Du kannst die Redaktion der Bild nicht mit der Redaktion der Taz vergleichen. Die einen wollen einfach, klar, ganz straight gesagt, Karriere machen, Geld verdienen, vielleicht vor die Kamera. Die anderen haben wirklich eine, ich sag jetzt mal, so einen ideologischen Drang, Dinge zu verbreiten und zu erklären.
Ja.
Und von daher Pressekritik oder kritisch zu sein gegenüber Journalisten ist richtig, aber das, was da abgeht, die sind nicht kritisch. Sie sind einfach nur verblendet. Anders kann ich das gar nicht sagen.
Ja, und klar, Quellen hinterfragen, das habe ich auch, das waren eines der ersten Sätze, die mein Geschichts-LK-Lehrer, Grüße gehen raus, bester Lehrer überhaupt, mir beim Abi beigebracht hat, Quellen immer hinterfragen. Ja, klar, ich hinterfrage auch, was Virologe XY sagt und was, aber einfach alles zu sagen, nee, das stimmt nicht, das kann nicht stimmen, das ist alles falsch, das ist einfach nicht der richtige Weg.
Naja, du kannst es machen, aber sag mir
einen Grund.
Nee, sag mir, was dann die Wahrheit ist. Wenn du sie weißt und sie belegen kannst und etwas zu belegen, das bedeutet nicht, dass du sagst, ja, könnt ihr überall nachlesen, guckt mal im Internet. Also das ist ja, Mir macht es Angst, das überhaupt aussprechen zu müssen, das erklären zu müssen. Schon da beginnt für mich das Problem.
Ja. Das fand ich ganz geil, das haben, weiß ich nicht, war es Felix Lobrecht oder Tommy Schmidt, der hat gesagt, selber Sachen herauszufinden und recherchieren, das ist nicht Wolfgangs Wahrheitsforum.
Ach so.
Sondern ja. Es sind Quellen, es sind Studien, es sind wissenschaftlich herausgearbeitete Arbeiten. Und nicht einfach, was irgendein Hiopai sich beim Nasepopeln hat einfallen lassen und irgendwo reingetextet hat mit 1000 Rechtschreibfehlern und Impressum völlig billig.
Was nicht bedeutet, dass jede Studie, die auch belegt wurde, nicht zu kritisieren ist oder dass man dann nicht sagen darf, nee, das sehe ich anders. Das ist nicht damit gemeint.
Definitiv
nicht. Du kannst jede Studie, du kannst jede Meinung, du kannst jedes Ergebnis, jedes Prozessergebnis sozusagen, jedes Urteil musst du erstmal annehmen, realisieren, dass es jetzt in der Welt ist. Dann suchst du dir im besten Falle Stimmen, die der Meinung sind, das ist komplett das Gegenteilige von dem, was du bisher gelesen hast. Das heißt, du suchst dir alle möglichen, es geht um Perspektiven.
Klar.
Und um nichts anderes. Und wenn du das verstanden hast, wenn du dir von überall alles genommen hast, musst du dir dann dein eigenes Bild machen. Und Journalismus bedeutet auch nicht, den Leuten zu sagen, ich glaube, der Spiegel selbst hat, war das der Spiegel? Ich meine schon, schreiben oder sagen, was ist. Nur auch wir sind ja letztendlich nur Menschen. Auch wir irren uns. Auch wir haben Meinungen, die wir Jahre später eventuell verwerfen. Und von daher, also... Ja, schwieriges Thema. Ich bin noch nicht damit durch.
Aber genau das ist das, was du sagst, was ich auch jedem empfehle, den ich in meinem Umfeld habe, der irgendwie was gegen Ausländer, gegen Flüchtlinge hat. Sprech doch einfach mal mit denen. Lern doch mal ein paar von denen kennen und spätestens nach einer Minute wirst du herausfinden, ja, vielleicht sind
doch
die
nicht.
Gar nicht. Okay, ich hatte recht. Nein, aber es ist einfach...
Ja, kann also, ja sein. Und dann ist es aber gut, weil
ich
dann
war dreimal
du's.
In meinem Leben in einem Flüchtlingsheim und es waren verschiedene und ich weiß einfach, nein, es ist nicht so, wie es die AfD darstellt. Es ist nicht so. Die tragen nicht alle einen Bombengürtel, die rennen nicht alle mit dem Messer durch die Gegend, die haben nicht alle das neueste Handy und was weiß ich nicht alles. Und sich einfach mal selbst von Dingen zu überzeugen und zwar nicht in Wolfgangs Wahrheitsforum, sondern wirklich mal selber zu recherchieren, auch selber mal rauszugehen, auch mal... Ja. Weiß ich nicht, wenn ich nicht mit Ausländern klarkomme, ja, dann geh mal in eine Shisha-Bar und guck denen doch mal zu. Die sprechen alle Deutsch. Komisch.
Weißt du, was mich überrascht hat? Nachdem diese furchtbare Katastrophe in Beirut passiert ist, also im Libanon, die Explosion am Hafen, sind ja ganz viele Videos rumgegangen. Ne? Unter anderem hat mir dann eine Freundin per WhatsApp geschrieben, boah, krass, guck dir das Video an. Ich wusste gar nicht, dass es Kirchen gibt im Libanon. Es gab nämlich ein Video von einem Priester, der in der Kirche stand, vorne am Altar sozusagen. Ich glaube, das sagt man dann so, ne? Und hat dann irgendwie eine Messe abgehalten. Und über ihm stürzt dann die Decke im Prinzip ein und Deckenteile fallen runter wegen dieser Explosion. Und sie sagte dann zu mir, ja, voll krass, ich wusste gar nicht, dass sie da Kirchen haben. Und ich denke mir, du weißt schon, dass Christen, wie auch Muslime, wie auch Juden und schlag mich tot, wenn auch alles, überall auf dieser Welt leben. Also nur weil das ein arabisches Land ist, heißt das nicht, dass wir nicht auch viele arabische orthodoxe Christen zum Beispiel haben. Ich habe ich auch selbst in der Familie. Ne? Und dann war ich aber so überrascht davon, dass andere Menschen überrascht davon sind, dass es Kirchen in unseren Ländern gibt. Also ja, also wir müssen viel, viel Aufklärarbeit leisten.
Ich weiß nicht, wo das war. Ich glaube Istanbul, da gibt es mehr Kirchen als in Berlin.
Das weiß ich nicht.
Ich meine, es war Istanbul. Da unten ist es selbstverständlich, dass es da Kirchen gibt. So. Aber wenn hier eine Moschee aufgebaut wird, uiuiuiui, dann sind Walter und Gertraud aber ganz vorne in der Demonstration dabei.
Ja, dann sind sie ganz laut.
Ja. Wir haben hier eine Religionsfreiheit, Walter und Gertrud. Versteht ihr das? Wisst ihr, was das ist, eine Religionsfreiheit? Und dann die Orte, wo Moscheen auch stehen, im Gewerbegebiet, wo es keiner sehen kann, im Industriegebiet. Aber wo du eben davon gesprochen hast, was war für dich der Moment, dass du erstens gesagt hast, ich will Journalistin werden und zweitens gesagt hast, Radio, das ist es. Weil ich habe da, bei mir ist es eine kurze Geschichte tatsächlich, wie sich das beigetragen hat. Aber ich möchte erst deine hören.
Bei mir ist es natürlich eine sehr lange Geschichte.
Hör mal, wir haben Zeit.
Ich werde es so kurz machen, wie es geht. Ich war 13 Jahre alt und wir mussten in der Schule ein Referat halten über, also ich bin in Dormagen zur Schule gegangen. Wir sollten ein Referat halten über ein Thema, das uns interessiert. Irgendein Thema. Ja. Und ich habe immer in der Stadtbibliothek gechillt. Das klingt sehr nerdig, aber es war tatsächlich sehr cool, weil das war ein großartiges oder ist ein tolles Gebäude gewesen. Und ich habe auch gern gelesen tatsächlich.
Darf ich ganz kurz einwerfen? Weißt du, warum ich oft in Büchereien rumgegeiert bin.
Bestimmt, weil es da Videospiele gab.
Nein, gratis Internet.
Oh ja.
Ich habe nicht viel. Ich muss. Heute lese ich wirklich gerne, wenn ich Zeit habe, lese ich wirklich gerne. Damals, ich habe Lesen gehasst. Asterix Comics habe ich geliebt, weil es viele Bilder gab und nicht so viel zu lesen. Aber ich habe Bücher gehasst. Ich habe Hörbücher mochte ich.
Weißt du, ich habe irgendwann, wir kommen voll vom Thema ab, aber egal. Comics und so Zeit, wie hast du das genannt?
Comics.
Und so Krams war halt nie so meins. Und dann habe ich zufällig mal einen französischen Comic in die Hände gekriegt, der also so comicmäßig gemacht wurde, war für Teenager. Was ich nicht gleich geschnallt habe, war, dass das ein Aufklärungscomic war.
Oh, wow.
Und da waren, wie soll ich sagen, Bilder drin, die mich sehr interessiert haben. Und ich war einfach neugierig und ich war sehr jung und ich wurde nicht so aufgeklärt, wie man das wahrscheinlich hier in Deutschland tut. Das kam ein bisschen später dann. Okay. Es war ein sehr peinliches Gespräch zwischen mir und meinem arabischen Vater. Dazu später mehr. Aber ja.
Wie hast du ihm erklärt, dass du jetzt 5 Kinder hast?
Ich habe keine 5 Kinder.
Hey, ist ja wohl klar, dass das ein Gag war. Okay, also du warst oft in der Bücherei. Wir kommen nochmal zurück zu der Geschichte.
Wir sollten dieses Referat machen. Ja. Ich war in der Bücherei und habe mich dann entschieden, etwas über die Stadt Dormagen zu machen. Ich habe ja dort die Schule besucht. Und da war so ein Regal mit so ganz, ganz, ganz dünnen Büchern. Mhm. Ich dachte mir, perfekt, da muss ich nicht so viel arbeiten für das Referat. Hab mir das allerdünnste Buch genommen, das ich finden konnte. Das war blau und da stand nur 1933 bis 19 irgendwas drauf. Das habe ich nicht gleich geschnallt, aber das waren Bücher vom Stadtarchiv der Stadt Dormagen. Ja. Und die haben in diesen Büchern Bilder gehabt und auch Informationen, alles was interessant war aus den Jahren 33 bis ich glaube 40 oder sowas. Mhm. Ne? Also ich glaube sogar kurz bevor der Krieg losging. Und ich blätter da so durch und denke mir, ach krass, und ja, und wir behandeln ja gerade natürlich auch den Zweiten Weltkrieg in der Schule und die ganze NS-Zeit. Und ich habe kurz davor Anne Frank gelesen.
Mhm. Gutes Buch.
Grandioses Buch. Und ich gucke halt so durch und sehe, da waren so Tagebucheinträge drin in diesem kleinen blauen Buch, das ich in Dormagen in der Bibliothek entdeckt habe. Und ich habe das nicht gleich verstanden, dass das vom Stadtarchiv ist. Ich wusste gar nicht, was ein Stadtarchiv ist oder was es tut. Ja. Und lese so durch und denke mir, oh mein Gott, das ist ja wie bei Anne Frank. Und war erstaunt darüber, dass das in Dormagen ebenfalls passiert ist. Du hast Bilder gesehen aus der Zeit und ich dachte mir, krass, also hier gab es auch Nazis und hier gab es auch den Zweiten Weltkrieg. Ja. Ich habe das mit 13 nicht verstanden. Ja. Und ich gucke und ich denke mir, aber diese Tagebucheinträge, bla bla bla, hin und her, da bin ich zur Bibliothekarin gegangen, habe gesagt, darf ich dieses Buch bitte ausleihen? Durfte man nicht, das musste in der Bücherei bleiben, denn das Stadtarchiv war da irgendwie so mit dran. Mhm. Und dann sagte sie mir, nee, ich kann dir das, wir dürfen das nicht ausleihen, aber geh mal dahin zu dem Mann, der da steht, der arbeitet nämlich fürs Stadtarchiv und der hat an diesen Büchern mitgearbeitet. Ich krass. Also, oh mein Gott, ich werde jetzt einen Autor kennenlernen. Ey, wie dumm und naiv man war, ne, als Kind. Bin dahin und ich so, ja, ich habe ihr Buch gefunden und hätte nur noch gefehlt, dass ich ihr nur mein Autogramm gebeten hätte, aber das ist nicht passiert. Er hat mir das Buch tatsächlich geschenkt und er hat mir dann verraten, weil ich eben so beeindruckt davon war, dass es diese Tagebucheinträge gab von diesem jüdischen Mädchen aus Dormagen. Ja. Er hat mir gesagt, dass die Familie immer noch in Dormagen lebt und krass, dass sie die Metzgerei in der Innenstadt haben. Ich so, oh mein Gott, wow, 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 das ist ja total krass. Dann bin ich, nachdem ich das so durchgelesen habe und mir so ein paar Tage Zeit gelassen habe, bin ich einfach nach Dormagen in die Innenstadt gegangen und in diese Metzgerei und habe diese Fleischfachverkäuferin angesprochen und gesagt, ja, ich habe dieses Buch gefunden und ich weiß, dass die Familie, der, die hier arbeitet oder der das hier gehört, mit diesem Mädchen verwandt ist, was wo das halt dieses Tagebuch geschrieben hat. Und sie sagte, ja, Moment, und hat dann ihre Chefin geholt. Die Chefin guckt mich dann an, war ganz erstaunt, es war schon eine etwas ältere, ja, was heißt ältere Dame, vielleicht Ende 40, Anfang 50 oder so. Sie schickte mich nach Hause und meinte, ich soll am nächsten Tag wiederkommen. Dann kam ich am nächsten Tag wieder und ich habe nicht geschnallt, wer diese Frau ist, stellte sich heraus, das ist die Tochter von dem Mädchen, dessen Tagebucheinträge in dem Buch des Stadtarchivs abgedruckt wurden. Und sie hat mich dann in ihre, wie hat sie es genannt, Stube, also in war so ein Aufenthaltsraum für die Mitarbeiter und für die Chefin. Und ich merkte, sie wurde ganz emotional und dann hat sie das Tagebuch ihrer Mutter rausgeholt und mir gezeigt und ich habe dann sozusagen ein Interview gemacht mit dieser Frau, also mit der mittlerweile erwachsenen Tochter der Tagebuchschreiberin sozusagen, die verstorben ist, allerdings, ich glaube, also einige Jahrzehnte später nach dem Krieg. Und ich habe das dann so als Referat gemacht und so als Interview. Es war grottig, es war ganz, ganz schlecht. Ich war 13 Jahre alt, hatte keine Ahnung.
Allein für die Story hättest du schon von mir einen sehr gut bekommen.
Nein, pass auf, ich will damit sagen, jetzt rückblickend betrachtet, habe ich einfach, also ich habe das wirklich, ich habe dann halt hingeschrieben, Frage, Doppelpunkt, Antwort, Doppelpunkt. Ja. So, das habe ich dann vor der Klasse einfach nur vorgelesen und nichts anderes dazu gemacht. Und ich weiß noch, dass ich dachte, oder dass ich einfach so, ich habe gefühlt, dass ich sauer war auf meine Lehrerin. Einfach, weil sie uns nie erzählt hat, dass das auch bei uns passiert ist. Mhm. Und dann habe ich ihr das auch so gesagt und meine Lehrerin sagte, ich kriege den Wortlaut jetzt nicht exakt hin, aber sie sagte nur sowas wie, hast du das letzte Jahr hier eigentlich zugehört? Worüber reden wir denn die ganze Zeit? Ich so, ja, aber das ist ja hier in Dormagen passiert. In der Stadt, wo ich ja zur Schule gehe. Ich habe das einfach nicht verstanden. Und ich habe das dann, wie gesagt, vorgetragen. Und mich hat das so berührt, diese Geschichte. Ich war geflasht davon, dass ich die Tochter dieser Frau kennengelernt habe. Dass sie dieses Tagebuch ihrer Mutter rausgeholt hat, das keine Ahnung wie alt war. Und in dem Moment habe ich gewusst, ich werde nichts anderes mit meinem Leben machen, als anderen Leuten davon zu erzählen, was mir wiederum andere Leute erzählen. Und cool. Halbes Jahr später habe ich mein erstes Praktikum gemacht und so ging das dann weiter.
Geil. Ja, bei mir war es ein bisschen kürzer und nicht ganz so
boah, ich habe voll lange geredet.
Nicht ganz so emotional. Nein, aber es war eine tolle Story.
Aber weißt du, das ist, glaube ich, auch der Grund, warum ich mich auch als arabische Frau, die israelkritisch ist, sich dann noch enorm verbunden fühlt mit der jüdischen Gemeinde.
Ja.
Viele Muslime, die natürlich auch viel Schmerz in sich tragen durch Okkupation und alles, was so abgeht in unseren Ländern, denen fällt das, glaube ich, oft schwer, diesen Unterschied zu machen zwischen dem Staat Israel und dem jüdischen Leben. Das sind zwei unterschiedliche Dinge, zumindest meiner Meinung nach. Und ich fühle eine sehr große Verbundenheit, eine große Verantwortung auch der jüdischen Community oder der jüdischen Gemeinde gegenüber. Und dennoch kritisiere ich sehr, sehr offen Israel als Land oder also das politische Israel, so wie es unter Netanyahu momentan einfach läuft. Und viele andere Dinge. Ich habe aber das Gefühl, dass ich nicht mehr so krass dafür verurteilt werde, weil Leute mir zuhören, wenn ich ihnen erkläre, worum es geht. Nämlich nicht um die Juden, sondern es geht nur um das politische Israel. That's it.
Okay. Meine Geschichte ist ein bisschen kürzer. Ich bin ja nach dem Abitur nach Australien geflogen, um da ein halbes Jahr zu verbringen. Und aus irgendeinem Grund konsumiert man in einem anderen Land mehr Medien aus der Heimat als in der Heimat. Also so war es zumindest bei mir damals. Ich habe auf einmal ganz viel RP Online gelesen und so und weiß ich nicht, Spiegel Online. Ich wollte wissen, was ist zu Hause los. Das hat mich zu Hause nie interessiert, aber in Australien schon. Und dann habe ich von ACTA gelesen. Hast du das vielleicht damals mitbekommen? Das war ein geplantes internationales Abkommen. Mhm. Unter anderem, wenn ich mich richtig erinnere, mit diversen Beschneidungen von Online-Rechten, Urheberrechte, YouTube wäre nicht mehr so, wie wir es heute kennen und was weiß ich. Mhm. Und die Leute sind auf die Straße gegangen, immer mehr und immer mehr. Aber ich habe das gelesen und da gab es die Diskussion schon länger. Ich dachte mir so, krass, wieso weiß ich nichts davon? Naja, auf jeden Fall war ich richtig in diesem Thema drin und ich dachte mir so, warum weißt du nichts davon? Warum wusstest du nichts davon? Du warst in Deutschland, du hättest mitdemonstrieren können. Warum wusstest du nichts davon? Ich dachte mir so, ja klar, erstens, ich habe kaum Medien konsumiert. Warum habe ich keine Medien konsumiert? Weil ich sie als langweilig empfand.
Ja.
Und dann dachte ich mir, okay, was kannst du Besseres tun, als die irgendwie Teil davon sein und zumindest deinen Teil dazu beizutragen, es zu vereinfachen? Mhm. Es gibt immer noch Berichte, wo ich mir danach denke, okay, du musst dir den Absatz jetzt vielleicht nochmal durchlesen, weil das war nicht so einfach. Und halt auch es spannend zu machen, es vielleicht auch mal humorvoll zu gestalten. Kritik darf ja auch Humor haben. Ich meine, guck dir moderne Comedy an. Und das war für mich der Punkt, wo ich mir dachte, okay, ich will auf irgendeine Art und Weise Teil davon sein.
Mhm.
Ich weiß nicht, ob ich es geschafft habe.
ich denke schon, dass wir das geschafft haben, sonst würden wir unsere Arbeit nicht auf diese Art und Weise machen.
Ja, das stimmt.
Wir wissen ja auch alle, Sascha ist leider ein Mensch, der sehr, sehr, sehr tief stapelt, aus irgendeinem Grund. Das ist bemerkenswert. Aber ja, wir tun diese Arbeit.
Ich weiß nur nicht, ob der Sascha von 2011 auf den Sascha 2020 gucken würde und würde sagen,
Bro, du hast es geschafft.
Bro, Gib kurz. Gute Mädchen auch. Spaß.
Aber warte mal ganz kurz, das ist auch eine spannende Frage. Wenn du jetzt dem Sascha von 2011 begegnen würdest, ne?
Ja.
Was würde er wohl sagen?
Ich ihm oder er mir?
Nein, er dir. Und er würde jetzt wissen, was du gerade alles tust und was du so alles machst.
Ich glaube, ohne jetzt arrogant klingen zu wollen, er würde sagen, bis hierhin ganz gut.
Ja.
Es ist immer noch nicht ganz perfekt, aber ich glaube, damit kannst du erstmal weiterfahren, so irgendwie sowas. Und ich würde ihm sagen, keine Ahnung. ich weiß es tatsächlich gar nicht. Wie ist es denn bei dir?
Die Raaf von 2011 würde der Raaf von 2020 wohl sagen, boah, bist du krass. Das ist unglaublich, was du alles tust. Das ist unfassbar, was du alles machst. Du bist ein Superstar. Du bist gigantisch und niemand ist so gut wie du. Also Raaf 2020 würde lächeln und sagen, es ist alles nicht so, wie es wirkt. Und das wird ein verdammt steiniger, emotionaler Weg mit ganz viel Tränen, mit ganz vielen Selbstzweifeln. Behalte dir die Motivation, behalte deine Euphorie, bleib so selbstbewusst, denn das wird dir ab und an abhanden kommen. Aber so rückblickend muss ich sagen, bin ich froh, dass ich doch ein übertrieben selbstbewusstes kleines Mädchen war.
Ein Superstar.
Ein Superstar. Nee, also wenn ich mir vorstelle, 2011, wenn ich dann gewusst hätte, dass ich moderiere, Nachrichten spreche, wichtige, krasse Persönlichkeiten treffe, mit dir diesen Podcast hier mache, dann hätte ich gedacht, wow, ich habe bestimmt 2020 eine riesen Villa und ein dickes Auto und
Audi R8
und den geilsten Arsch und die und all diese Dinge. Aber nein, 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 nein.
Eine Sache davon hast du. Spaß. Nein, aber
was?
Aber
was apropos, für Spaß?
Apropos Podcast, das würde ich dem Sascha von 2011 sagen, Digga, mach den Podcast früher und lern früher Raaf kennen. Ich meine, haben uns also vom Sehen her haben wir uns schon früher kennengelernt.
Ja, aber ich dachte, du wärst dumm.
Aber ja, das haben wir schon mal hier besprochen. Warum sagst du es immer wieder?
Weil es irgendwie lustig
gerade
ist.
So, ja, der Sascha, der stapelt immer total tief. Ja, ich dachte, du wärst dumm. Ich denke, dass du oberflächlich bist.
Vielleicht, weil du schon damals sehr tief gestapelt hast und mir ist das schon aufgefallen, Sascha.
Aber wo wir gerade bei dem Thema sind, eines der ersten Sätze, die du zu mir gesagt hast, war nicht, ja, Sascha, wie bist du eigentlich hier hingekommen oder wo wohnst du eigentlich? So Standardsätze, die du jemanden fragst, wenn du ihn kennst. Nee, es war, Sascha, hast du PayPal? was? Hast du PayPal? Warum? Ja, ich musste so Tickets buchen. Es ging tatsächlich ums Anne-Frank-Haus in Amsterdam.
Echt?
Das habe ich dir bezahlt. Du hast
Crazy.
Es mir, nein, du hast es mir zurückgezahlt.
Habe ich dir
gut.
das zurückbezahlt?
Ja, ja. Ich war irgendwie ein Betrag von 30 Euro irgendwas.
Ja.
Es war
krass.
Nee, es war anders. Du hast mich nach einer Kreditkarte gefragt und du hast es mir per PayPal zurückgezahlt.
Ah,
so war's.
Ja, das kann gut sein.
Weil man kann nur mit Kreditkarte zahlen.
Genau.
Ja.
Also, nee, mittlerweile kann man auch mit PayPal bezahlen.
Ah, okay.
Weil ich bin sehr gerne in Amsterdam. Ja. Aus sehr offensichtlichen Gründen.
Wegen Anne Frank nur, ist klar.
Es ist wirklich die schönste Stadt Europas. Ich habe schon einige Städte hier in Europa gesehen. Ja. Mit Abstand die beste Stadt, die es gibt, ist Amsterdam. Alle gucken mich so überrascht an, aber es ist so. Denn für mich ist Amsterdam sowas wie New York in Europa, aber dazu später mehr. Jedes Mal, wenn ich da bin, ich bin im Jahr bestimmt 2-3 Mal in Amsterdam, es geht gar nicht anders, als dass ich nicht jedes Mal ins Anne-Frank-Haus gehe. Ich kann gar nicht anders. Es ist wie, wenn deine Großmutter in Italien lebt und du zufällig durch Italien fährst, weil du irgendwo anders hin musst und du musst zu deiner Oma sie besuchen. Das war ein komisches Beispiel.
Voll, als würde man so jedes Jahr machen, zufällig durch Italien fahren.
Ich muss tatsächlich jedes Mal, wenn ich in Amsterdam bin, muss ich da rein ins Anne-Frank-Haus und ich gehe auch alleine. Das letzte Mal war ich mit jemandem in Amsterdam, der gar keinen Bock hatte auf das Anne-Frank-Haus. Mhm. Und dann bin ich einfach alleine hin, aber man muss Tickets vorher kaufen. Leute, macht das, weil ihr steht euch sonst die Beine in den Bauch.
Die offizielle Schei- und Rauch-Reiseempfehlung.
Yep.
Geil. Wo wir aber eben so viel von unserer Arbeit und dem Weg dahin gesprochen haben, gab es schon mal einen Moment in deiner Karriere als Journalistin, auf den du absolut nicht stolz bist, wo du vielleicht auch etwas berichtet hast, wo du dir danach, oder wo du auch bei jemandem warst, wo du danach gesagt hast, boah, das war jetzt aber nicht gut.
Nicht sauber, meinst du?
Soll ich einfach mal mit meinem Beispiel... Wir als freie Redakteure, wir sind manchmal 2 Wochen in der Redaktion, 1 Woche in der Redaktion und 1 Woche in der Redaktion. Da kommst du manchmal montags da an und kriegst einfach ein Thema. Ob du es vorgeschlagen hast oder nicht. Und dann heißt es einfach, ja, kümmere dich mal darum. Und ich habe das Thema bekommen, ich finde das an sich schon total suspekt. Wie möchten körperlich Eingeschränkte, dass wir mit ihnen umgehen? Mhm. Und ich habe gesagt, ja, normal. Wo wir ihnen helfen können, sollen wir ihnen helfen, wenn wir Zeit, Lust und die Courage haben. Wenn wir gar keine Zeit haben, dann hilft halt der Nächste. So ist es halt einfach so. Sie wollen, dass man normal mit ihnen umgeht. Das ist aus der Vernunft heraus meine Antwort gewesen. Nein, aber ich musste daraus ein Thema machen. Und hier hast du auch schon einen Ansprechpartner. Und dann habe ich eine Behindertenwerkstatt angerufen, war halt da. Und eines der tollsten Termine überhaupt. Ich bin reingekommen, aus der hintersten Ecke hat mich einer angelächelt, wild gewunken, hey, toll, mit Mikrofons auf mich zugestürmt gekommen. Es war ein super Termin, auch sehr emotional, weil es halt verschiedene Stationen von leicht körperlich Eingeschränkten bis bettlägerisch, kann sich kaum bewegen, was weiß ich. Also es war ein krasser Tag. Die dachten aber, ich würde über die Arbeit berichten. Mhm. Ich sollte aber natürlich die fragen, wie wollt ihr, dass man mit euch umgeht? Ich fand die Fragen schon komisch. Ich habe natürlich, so gut es geht, über deren Arbeit gesprochen und immer hinten raus, ja, wenn du in den Bus steigst und so, wie ist das denn? Wie gucken dich Leute an? Wie willst du, dass sie mit dir umgehen und so? Also ich habe versucht, irgendwie beide Themen zu machen. Ja, und dann bin ich halt zurück in die Redaktion. Dann hieß es halt, nee, die Arbeit von denen ist scheißegal. Du sollst das machen. Und das war, ich schluck auch gerade schon wieder, das war hart für mich.
So. Wie alt warst du? Ja, war das am Anfang?
Ja, das war am Anfang. Ich habe aber ihnen den Ficker gezeigt und habe einfach beides fertig gemacht und habe halt einfach die Redakteure, mit denen ich am besten war, so auf einer Sympathieebene, denen habe ich gesagt, ey, sendet das mal. Das ist wirklich krass, was die da machen. Es gibt einfach Leute, die betreuen, die das für wenig Geld machen und Spaß daran haben. Ja. Und mir war einfach wichtig, dass wir das trotzdem irgendwie machen. Und auf den einen Teil, den ich machen sollte, war ich halt absolut gar nicht stolz. Ich habe es halt trotzdem irgendwie versucht. Es ist halt immer so geändert, ja, die wollen, dass wir normal mit ihnen umgehen. Eine Stunde später wieder ein ähnlicher Beitrag, die wollen, dass wir normal mit ihnen umgehen. Und das andere war halt viel geiler, aber das war gar nicht das, was ich machen sollte. Und das war.
Ich finde, dass diese Geschichte das perfekte Beispiel ist für, warum wir kritisch sein müssen der Presse gegenüber, der Art und Weise, wie wir auch arbeiten. Ja. Du hast ja gerade gesagt, das war am Anfang deiner Karriere und das ist okay, man muss Selbstbewusstsein lernen und auch Straightness und Haltung und auch Rückgrat. Ja. Das wäre oder würde uns beiden heute nicht mehr passieren, Nein. Das ist ja schon mal klar.
Ich würde heute auch Nein sagen, sorry.
Ich würde mich höchstwahrscheinlich laut, sehr, sehr laut mit Leuten streiten, die mir erzählen, hier, das sind die Fragen, das ist das Thema. Nein, so funktioniert das nicht. Du bist vor Ort und dann erst weißt du, was die Story ist. Ja. Ganz einfach. Und jeder, der mir was anderes erzählen will, ich meine, wir haben uns jetzt auch ein bisschen was wir haben uns ja auch ein bisschen was erarbeitet und können natürlich auf eine ganz andere Art und Weise über Themen und Vorschläge und Ideen diskutieren, sie ganz anders einbringen. Die Redakteure sind auch anders auf uns angewiesen jetzt als noch von vor 10 Jahren zum Beispiel. Sehr krasses, sehr, sehr gutes Beispiel und es rührt mich auch. Ich weiß genau, wie du dich fühlst. Ich glaube, man muss sich sowas selbst verzeihen können, auch wenn das ein bisschen dauert. Es zeigt aber auch, dass wir den Mut haben müssen und auch lernen müssen und vor allem junge Kollegen anspornen müssen, genauso zu werden. Definitiv, und zu sagen, nein, auf gar keinen Fall, das, was hier gerade passiert, ist so nicht richtig. Ja. Denn das ist nicht das Bild, das ich vor Ort hatte. Ja. Ganz einfach.
Hast du ein Beispiel?
Wow, doch jetzt fällt mir der größte Fauxpas ein, für den mein Chef mich auch richtig, also ermahnt ist schon gar kein Wort mehr, hat mir gesagt, das ist dir jetzt einmal passiert, beim nächsten Mal gibt's Konsequenzen für dich. War auch richtig, dass er mir das angedroht hat. Ich hatte Nachrichten, ich meine in Jordanien wäre das gewesen, dass eine Autobombe explodiert. Hatte ich in den Nachrichten, es war die letzte Nachrichtenshow an dem Tag. Und ich habe auch Autobombe geschrieben, habe aber Atombombe gesagt.
Wow, wichtiger Unterschied.
Das, mehr als nur wichtig. Krass. Jetzt im Nachhinein denke ich mir, dass der mich nicht sofort rausgeschmissen hat, ist eigentlich ein Wunder. Ja. Das darf dir nicht passieren. Er sagte mir damals, ich habe in deine Nachrichtenmeldung geguckt und da stand, da war alles richtig. Wie konnte dir das passieren? Ich glaube, in Zeiten von Terror, von Anschlägen, von na, das Wort Auto und Atom ist jetzt nicht so weit auseinander, da ist es mir einfach passiert. An dieser Stelle möchte ich mich entschuldigen, bei wem auch immer. Ja. Total peinlich, ja. Total unangebracht. Das ist etwas, das es ist krass, dass wir gerade unsere komplette Reputation verschießen, weil wir einfach hier die krassesten Fehler auspacken.
Ja, aber ganz
ich, ja, aber es ist passiert. Aber womit ich nicht abschließen kann und ganz, ganz viele Jahre am Anfang so echt arg mit zu kämpfen hatte, ist, dass ich zurückgekommen bin in eine Redaktion, einen Beitrag, eine Reportage fertig gemacht habe und dachte, nein, das ist nicht genau das, was ich gefühlt habe, weil ich am Anfang noch nicht in der Lage war, Dinge zu präsentieren, so wie ich sie erlebt habe.
Was war das für ein Thema?
Ach, das ist ganz oft passiert, Sascha. Okay. Also es war sogar vielleicht die Regel, dass ich immer so dachte, ich bin nicht zufrieden, weil irgendwie gefühlt, da ist so viel passiert und ja. Ich will alles reinbringen, ja, aber das kannst du nicht in ja. 2 Minuten. Das ist die Formatvorgabe, die wir nun einmal haben beim Radio. Und das tut dir weh, weil du natürlich den Leuten gegenüber auch, du möchtest ihnen auch das Gefühl geben, ey, glaub nicht, ich habe deine Zeit verschwendet. Ich möchte das vorantreiben, was du machst. Und ich halte das für richtig und gut. Und es ist wichtig, dass die Leute das erfahren. Aber ich bin total unter Feuer, merke ich gerade.
Wie heißt dieser Spruch? Bist du noch so bemüht und fleißig, am Ende sind es nur 1,30. Geht der nicht so? War das nicht so?
Ja, irgendwie so.
Hauptsache,
ja.
Es reimt sich. aber ich glaube, heute würde das nicht mehr passieren. Und ich glaube, weil man lernt mit der Zeit am Mikrofon gerade geskriptete Sachen. Irgendwann fängt man an, nicht nur mit den Augen zu lesen, sondern auch mit dem Kopf zu lesen.
Ach so, wegen dieser Autobomben-Geschichte.
Ja, genau. Ja. Du hast, während du liest, während am Anfang der Karriere bist du einfach darauf konzentriert, was da steht und ja. Da passiert sowas, ja. Weil du dann deinen Augen vertraust. Aber irgendwann ist der Kopf halt mit dabei. Ah, okay, es geht jetzt darum. Atombombe kann nicht sein, da verarschen mich gerade meine Augen. Autobombe. Also ja, heute richtig. Würde dir das, glaube ich, nicht mehr passieren.
Ja, mir passieren dafür andere Dinge, aber solche Sachen passieren nicht.
Wie niesen während des Wetters heute. Ich hab's gehört. Vielleicht schneide ich das mal raus. Wir werden es in irgendeiner nächsten Podcast-Folge.
Ja, ich werde es euch nächste Woche zeigen. Ich glaube, das wäre echt interessant, wenn wir unsere On-Air-Pannen einfach mal immer mal wieder mit einstreuen.
Ich habe mal Wichse On-Air gesagt. Also ich habe statt
Klassiker
Mix aus Sonne Wix. Und Wolken habe ich Wix aus Sonne und Wolken. Das war noch am Anfang.
Hattest du schon mal einen heftigen Lachanfall?
Ja. 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 Ich hab's sogar gespeichert. Vielleicht werden wir mal so eine neue Versprecherrubrik hier einführen.
Ja, lass uns das machen. Ja. Wenn ihr da draußen Bock darauf habt, das wollte ich sagen, dann lasst uns einen Like da, einen Kommentar und abonniert uns.
Folgt uns. Das wäre jetzt eigentlich das perfekte Ende, aber ich will unbedingt noch, weil wir sie letzte Woche schon vergessen haben, eine Prediction.
Yes, eine Prediction. Wir haben die Prediction vom letzten Mal noch gar nicht aufgeklärt. Weißt du noch die Prediction, was sie war?
Wir hatten letztes Mal keine
Prediction. Nee, also nicht die letzte Folge, sondern das Mal davor. Da habe ich predicted, dass wir was von Philipp Amthor hören werden, weil er einfach viel zu lange unterm Radar jetzt unterwegs war. Also mich hat er nicht angerufen.
Mich schon. Nein, Spaß. Er hat nach seinem Schulbrot gefragt. Nein. Sorry. Sorry, Philipp, du bist bestimmt, mit dir kann man bestimmt guten Bier trinken, wirklich. Glaube ich wirklich.
Aber eine Prediction hat sich schon bewahrheitet. Wir haben ja gesagt, bei der letzten Prediction, dass es einen großen Lockdown geben wird in Deutschland. Und ich würde mal behaupten, Mallorca ist Deutschland.
Und stimmt, ja.
Ja, jetzt ist so, ey, wir sind echt gut in unseren Predictions, muss ich schon sagen. Es hat sich, glaube ich, bisher fast immer irgendwas bewahrheitet, das wir vorhergesehen haben.
Ich predikte den Weltfrieden.
Boah, wie schön.
Ja, wie so eine Misswahl, kennst du so immer.
Wenn du
die
heute
blöden Schweine, die immer noch einen Weltfrieden dazu predikten.
Ja, aber wenn du das jetzt als Miss Universe dir wünschst, dann ist das gar nicht mehr so dann ist das schon gar nicht mehr so schmalzig, wie es vor ein paar Jahren wohl noch war, sondern jetzt ist es wirklich ehrlich gemeint, fürchte ich. Ja, also das hat sich bewahrheitet. Es gibt ja den, gewissermaßen den Lockdown. Das wäre jetzt übertrieben, ganz lockdownisch ist das ja nicht. Mhm. Es gibt nur eine Reisewarnung für ganz Spanien, also inklusive Mallorca.
Außer Kanaren, wofür ich Urlaub gebucht habe.
Sehr gut, ich bin stolz auf dich.
Ich weiß noch nicht, ob das so schlau war, aber ich wollte unbedingt mal weg.
Warten wir einfach mal ab. Also ich glaube, wir sollten da ein bisschen runterkommen und wer weiß, wie es in den nächsten Wochen, Monaten aussieht. Was ist deine Prediction für die nächste Woche?
Ich glaube, das Wetter geht wieder runter, die Temperaturen werden wieder irgendwo in einem normalen Bereich, wo man, also ich wohne unterm Dach, Frodo und Sam kommen manchmal vorbei und schmeißen einen Ring rein. So heiß ist es manchmal wirklich. Und ich glaube, die Temperaturen gehen wieder auf einen normalen Bereich, so 25, 24, 26 Grad so. Mhm. Darf ich eine Langzeit-Prediction abgeben?
Oh ja.
Und mit Langzeit meine ich wirklich Langzeit. Das werden wir beide nicht erleben. Ich glaube, dass der Mensch irgendwann nur noch 4 Zehen hat. Weil der kleine Zeh...
Was ist das für eine Prediction?
Ohne welchen Sinn ergibt der kleine Zeh? Er hat wohl irgendwas mit Gleichgewicht zu tun.
Ja.
Aber tut euch alle mal einen Gefallen und guckt euch den Nagel vom kleinen Zeh an.
Oh ich mein da,
ich glaub,
Gott.
War das im Biounterricht? Ich glaube, mein Biolehrer hat mal gesagt, es gibt Theorien, dass das allererste, was an unserem Körper mal wegfallen wird, werden die... wird der kleine Zeh sein.
Okay.
Weil der erfüllt ja, also kannst ihn, glaube ich, auch nicht bewegen, wenn ich mich richtig...
Wusstest du, dass ich krasse Komplexe wegen meinen Füßen habe? Weil ich finde, ich habe enorm, enorm hässliche Füße. Und die es wissen, sagen mir immer, Raff, was hast du denn? Du hast ganz normale Füße. Und deswegen bin ich auch wie eine Besessene, die ständig bei der Pediküre ist, um einfach das Maximum an dem rauszuholen, was geht. Aber ich bin einfach nicht gesegnet. Wobei ich muss sagen, ich finde selten Füße schön. Sie fallen mir nur bei Männern auf. Wenn Männer
echt
schöne Füße haben, fällt mir das sofort auf.
Alter.
Mega.
Nee, ich finde, also ganz ehrlich, bei Frauen ist es ja so, das ist ja fast gesellschaftliche Konvention, dass die gepflegt sein müssen.
Natürlich,
weil
aber auch
du
bei
trägst
euch
Sandalen. Nein, ich rede jetzt von wirklich gepflegt in Form von, da muss Nagellack drauf, da muss noch was, was ich drauf. Bei Männern ist einfach, Hauptsache die sind sauber,
ja.
Sie sehen nicht abgefuckt aus.
Ja.
Und hoffentlich sind sie nicht blau und grün. So,
ja.
Fertig.
Ich muss ehrlich gestehen, ich habe schon sehr, sehr oft in meinem Leben, was für eine Schande. Ich kann nicht fassen, dass ich das zugebe. Ich habe sehr oft schon in meinem Leben...
Wird das jetzt eklig? Wird es jetzt bitte? Wird es jetzt
folgende
eklig?
Folgende Worte bei Google eingegeben. Füße, Schönheitsoperation.
Wer macht sowas?
Ja, Leute wie ich, die krasse Komplexe deshalb haben. Aber ich werde jetzt damit leben und das ist jetzt, wie es ist.
Ja, ekliges Thema. Können wir ganz kurz sagen, was
nein,
du prediktest? Nein, was willst du predikten?
Nein, meine Füße sind nicht eklig. Ich finde einfach nur Füße extrem hässlich und meine ganz besonders.
Okay, was prediktest du?
Ich habe irgendwie im Gefühl, Sascha...
Der Grimme-Preis. Ach nee, es ist noch nicht so weit. Ne?
Es ist noch nicht so weit. Ich habe irgendwie im Gefühl, dass wir mit guten Neuigkeiten bald in so eine Podcast-Folge starten werden.
Na, ich möchte dich dazu aufrufen, etwas zu predikten, was alle unsere Hörer auch betreffen wird.
Das betrifft doch unsere Hörer, wenn wir gute Neuigkeiten
haben.
Ja,
aber ich rede jetzt tatsächlich sowas wie, was wir bisher immer predicted haben.
Ja, also das, ich bin ja wohl frei in meiner Prediction.
Ja, okay, ja, dann nicht. Wenn du keine hast, dann
nein,
steht das
so. Nein, es ist nicht so, dass ich keine habe, aber Mann, du bist voll gemein.
Ich hatte beim letzten Mal auch keine, alles cool.
Nein,
alles cool.
Nein, also was ich tatsächlich glaube, ist, dass es gute Neuigkeiten geben wird. Mehr sage ich dazu
okay
nicht.
Was wir auf jeden Fall predikten können, ist, dass es nächste Woche eine richtig, richtig geile Folge gibt, weil wir haben einen coolen Gast.
Ja, wir haben so einen coolen Gast.
Wir haben einen richtig coolen Gast.
Also Mike, du warst großartig und alle, die schon bei uns waren.
Ja, definitiv.
Kelly, Sephora, Greta, alle
Gerda,
waren...
Gerda, sie heißt Gerda. Wir hatten einfach Greta Thunberg als Gast. Nein, sie heißt Gerda.
Gerda, es tut mir leid, wie peinlich ist das denn? Warte, das ist noch etwas schneiden.
Das schneiden wir nicht. Du hast mit meinem Namen verkackt. Ich kann auch hier offiziell einmal sagen. Ich kann einmal offiziell im Podcast sagen, ich habe einmal statt Kevin Kühnert von der SPD habe ich Kevin Kühnen gesagt. Aber das war auch im Podcast.
Was soll ich dir sagen? Ich verspreche also mich bei meinem eigenen Namen.
Ist passiert.
Ja? Ja. Ich habe mich auch schon bei meinem eigenen Namen versprochen. Ihr erinnert euch an die letzte Folge. Also.
Es gibt eine geile Folge nächste Woche.
Ja.
Hört sie euch auf jeden Fall an.
Ich kann es kaum erwarten.
Großartiger Gast.
Ja.
Also wenn sie scheiße wird, dann liegt es am Gast. Okay.
Aber jetzt hast du schon verraten, es ist eine Sie.
Es ist ein Sie, aber ich möchte nicht mehr Details.
Nee, nicht mehr Details.
Es ist eine Sie, nein. Die Leute müssen sich anhören.
Ihr werdet es euch anhören und ich glaube, dass wir ganz, ganz, ganz viele Reaktionen darauf bekommen werden.
Ja, definitiv.
Weil
wie bei
sie
Mike
sehr mutig sein wird.
Definitiv. Okay, ja, dann sind wir jetzt raus, würde ich sagen. Euch, weiß ich nicht, noch
schöne
Tage. Für immer. Hoffentlich habt ihr immer schöne Tage. Was ist das für eine Verabschiedung? Euch schöne Tage.
Genießt das Wetter. Okay, Hilda sagt ciao.
Ciao. Oh, du hast nicht Shisha La Visha gesagt. Lass es doch.
Shisha La Visha? So dumm.